Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Guten Tag. Mehrere Wahlen stehen an, Europawahlen, Landtagswahlen. Im kommenden Jahr wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Menschen, die wir wählen, unsere Abgeordneten also, sollen uns vertreten. Und uns meint in diesem Fall uns alle, also nicht nur diejenigen, die sie gewählt haben, sondern das ganze Volk, so steht es zumindest im Grundgesetz. Der Politikwissenschaftler Armin Schäfer untersucht seit mehreren Jahren, wie gut das gelingt. Guten Tag, Herr Schäfer.
Guten Tag, Frau Führer. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben ja vor 5 Jahren schon einmal an dieser Stelle miteinander gesprochen, über Wahlbeteiligung vor allem. Damals lautete Ihr Befund, dass der Deutsche Bundestag sehr gleichförmig zusammengesetzt ist. Über 80% der Abgeordneten hatten ein Studium abgeschlossen. Hat sich an dieser Quote seitdem etwas geändert?
Nein, da hat sich eigentlich kaum etwas getan. Die Zahlen sind, wenn überhaupt, eher noch ein bisschen weiter angestiegen. Kommt ein bisschen darauf an, wie wir das messen, ob wir Menschen mitzählen, die ein Studium begonnen haben, aber dann schon zur Vollzeitpolitikerin, Politiker wurden. Aber wir bewegen uns immer noch bei 80% aufwärts. Je nach Fraktion können das bis zu 90% der Abgeordneten sein, die studiert haben.
In der Gesamtbevölkerung sind es 24%.
Ja, also ein ziemlich großer Abstand zwischen dem, was wir im Parlament finden und dem in der Bevölkerung. Natürlich unterscheidet sich das nach Altersgruppen. Immer mehr junge Menschen studieren. Aber im Moment ist es noch so, dass der Bundestag in dieser Hinsicht relativ stark, sehr stark abweicht von der Bevölkerung.
Na, nun kann ich ja sagen, um in dieser komplizierten Welt gute Politik zu machen, ist eine umfassende Bildung sicher nicht von Nachteil. Warum halten Sie denn diese hohe Akademikerquote im Bundestag für ein Problem?
Ja, weil bei vielen Fragen, über die wir sprechen, geht es nicht nur um Wissen. Wenn Wissen das einzige Kriterium wäre, könnte man einfach sagen, naja, in jedem Fachgebiet suchen wir die besten Menschen aus und die sollen für uns die Entscheidungen treffen. Dann hätte man so eine Art, ja, ich weiß nicht, Professoren-Parlament oder Philosophen-Parlament. Aber es geht eben auch um Werte, es geht um Interessen und Wissen ist sehr vielfältig. Es gibt nicht nur akademisches Wissen, sondern eben auch praktisches, das Menschen aus ihrem täglichen Leben ziehen. Und wenn wir nur eine bestimmte Gruppe im Parlament vertreten haben, dann haben wir eben auch eine bestimmte Art von Wissen fast ausschließlich und anderes fällt hinten runter und wird nicht beachtet.
Man konnte das ja ein bisschen in der Corona-Pandemie sehen zum Beispiel, wo man so den Eindruck hatte, dass bestimmte Lebenswirklichkeiten gar nicht den Abgeordneten bekannt, also Abgeordnete haben ja sowieso erst sehr spät entschieden, aber sagen wir mal den Mitgliedern der Regierung bekannt waren.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel, weil da musste schnell reagiert werden auf in einer Situation, wo vieles neu war, wo man sich nicht so gut vorbereiten könnte. Und gerade dann spielt es eine Rolle, wer die Abgeordneten sind. Die greifen auf ihre eigenen Erfahrungen zurück, auf ihre eigenen Netzwerke, mit wem sie sonst so im Privaten zu tun haben. Und das sind eben unterschiedliche Erlebnisse im Vergleich zu Menschen, die weit unterproportional im Parlament vertreten sind. Ich glaube, das ist weniger gravierend bei so Fragen, die seit Jahrzehnten diskutiert werden, wo es ganz klare Positionen der einzelnen Parteien gibt, wo die im Programm schon aufgeschrieben haben, was sie wollen. Aber gerade wenn neu entschieden werden muss, wenn Unsicherheit sehr groß ist, dann entscheiden Leute eben mit dem, was sie wissen und da spielt es eine Rolle, wer sie sind. Und die Corona-Pandemie war, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür.
Auf der anderen Seite kann ich sagen, die Abgeordneten stehen doch für politische Ideen, also für Konzepte. Sind die nicht vielleicht doch entscheidender als der Bildungsgrad der Einzelnen? Also die politischen Unterschiede zwischen einer Juristin von den Grünen und einer von der AfD dürften doch größer sein als ihre Gemeinsamkeiten aufgrund ihres Studiums. Anders formuliert, die Idee ist doch entscheidender als die Identität.
Ja, ich würde nie bestreiten, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Menschen sind in unterschiedlichen Parteien und das prägt natürlich auch ihren Blick auf Politik. Sonst wären sie nicht in den entsprechenden Parteien. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass es zusätzlich diese, was sie jetzt Identitätskomponente gibt, wie ich eben gesagt habe, bei Themen, die noch nicht so ausbuchstabiert sind, die neu sind, da spielt es vielleicht schon eine Rolle, wer man ist. Und ja, die Ideen decken eben nicht die gesamte Bandbreite ab. Und welche Ideen im Parlament vertreten werden, hängt wiederum auch damit zusammen, wer die Personen sind, die dort vertreten sind. Das kann man empirisch auch ganz gut nachweisen.
Herr Schäfer, Sie haben jetzt vor allen Dingen sich um diese Akademikerquote gekümmert. Aber wir können ja Menschen anhand verschiedenster Kriterien verschiedenen Gruppen zuordnen. Wir können auf die regionale Herkunft achten, aufs Geschlecht, auf das Alter. Warum interessieren Sie sich jetzt gerade so besonders für den Bildungsgrad?
Also es ist ein Merkmal, das wir uns in verschiedenen Studien angeschaut haben, aber ich würde nicht sagen, die anderen sind unwichtig. Also Geschlecht ist auch etwas, was wir uns anschauen. Und was ich interessant an der ganzen Diskussion finde, ist, dass bestimmte Kriterien zurückgewiesen werden. Also ganz häufig hört man in der Diskussion auch mit Politikerinnen und Politikern, ja, warum sollte jetzt der Beruf oder der Bildungsabschluss so wichtig sein? Es geht vielleicht eher um Ideen, wie Sie es vorhin formuliert haben. Aber in anderer Hinsicht sind Merkmale sehr wichtig. Unser Wahlrecht zielt systematisch darauf ab, Menschen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands im Parlament zu haben. Und wenn man daran was ändern würde, wäre der Aufschrei, glaube ich, ziemlich groß. Also ein Parlament ohne bayerische Abgeordnete scheint ein Skandal zu sein, aber etwas übertrieben. Ein Parlament, in dem es überhaupt keine Arbeiterinnen und Arbeiter mehr gibt, niemand mehr, der einen Realschulabschluss hat und danach eine Ausbildung gemacht hat, das scheint für viele kein Problem zu sein. Und diesen Kontrast finde ich interessant, warum bestimmte Merkmale so entscheidend sein sollen und andere keine Rolle spielen, obwohl wir wissen, dass sie beeinflussen, wie Menschen über Politik nachdenken, welche Einstellungen sie haben und am Ende auch welche Entscheidungen im Parlament getroffen werden.
Nämlich? Also wie beeinflusst denn der Bildungsgrad die Gesetze, die gemacht werden? Wir haben ja immer noch die verschiedenen Parteien, AfD, Linke, CSU, Grüne.
Man kann erstmal fragen, mit wessen politischen Einstellungen stimmen eigentlich die Einstellungen der Abgeordneten stärker oder weniger stark überein? Und wenn man das nebeneinander liegt oder übereinander liegt, dann findet man schon, dass die Übereinstimmung der Abgeordneten mit Menschen im Durchschnitt, die höher gebildet sind, größer ist als Menschen, die niedrigere Schulabschlüsse haben. Also da findet man schon, es gibt eine gewisse Verzerrung oder einen gewissen Mangel an Repräsentation, Repräsentativität. Und wir können das eben auch nachvollziehen, in den Entscheidungen getroffen werden. Jetzt nicht in jeder einzelne und natürlich wird über jede einzelne politische Entscheidung gestritten. Aber wir haben uns in einem Projekt inzwischen mehr als 800 Sachfragen angeschaut und dann analysiert, ob die Entscheidungen, die vom Parlament getroffen werden, vom Deutschen Bundestag in dem Fall, stärker mit den Präferenzen der Bessergestellten in der Gesellschaft übereinstimmen oder nicht. Und das Ergebnis ist eben ziemlich eindeutig. Es gibt diese Schieflage zugunsten der sozial Bessergestellten, der Höhergebildeten, derjenigen mit höheren Berufen und zulasten eben der entsprechenden Gegengruppe.
Aber liegt das nicht möglicherweise daran, welche Parteien die meisten Abgeordneten haben im Bundestag? Also von vornherein dafür gewählt worden sind? Ich nehme mal ein Beispiel, Vermögensteuer, traditionell ein Thema, was von linken Parteien vertreten wird. Wir haben eben keine linke Mehrheit im Deutschen Bundestag.
Also das Interessante ist erstmal empirisch, dass dieses Muster, das ich gerade beschrieben habe, tatsächlich ziemlich stabil über Zeit ist. Also das galt auch unter der rot-grünen Regierung, unter der Großen Koalition oder jetzt, die neuesten Daten konnten wir noch nicht auswerten. Also selbst bei unterschiedlichen Regierungskonstellationen finden wir dieses Muster, dass die Entscheidungen eben eher mit den Präferenzen bestimmter Gruppen übereinstimmen und nicht der anderer. Und selbst als es numerische Mehrheiten gab, wurden eben bestimmte Entscheidungen nicht getroffen. Die Vermögenssteuer ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Es gab ja auch mal eine rot-grüne Regierung und es gab Mehrheiten im Parlament vielleicht rein rechnerisch für eine Vermögenssteuer, aber es wurde eben nie entsprechend entschieden.
Wie gesagt, in Artikel 38 Grundgesetz steht, die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Wobei mir ehrlich gesagt bei dieser Formulierung nicht ganz klar ist, ob das eine Beschreibung ist oder ob das eine Norm beschreibt, also eine Forderung. Das sollte so sein. Wenn man das Volk vertritt, repräsentiert, heißt das ja nicht, dass man wie das Volk zu sein hat. Also repräsentativ, der kleine feine Unterschied. Wenn diese Forderung gelten würde, dann, wir hatten ja schon, müsste der Frauenanteil wesentlich höher sein. Es würden viel mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Bundestag sitzen, mehr Menschen mit Behinderung, mehr Menschen ohne Abitur oder gar Studienabschluss. Glauben Sie tatsächlich, Herr Schäfer, denn wir wählen ja immer noch Parteien, dass die Politik dann wesentlich anders aussähe?
Also es gibt, glaube ich, zwei Extrempositionen, die man sich vor Augen führen kann, um so das Problem zu verdeutlichen und vielleicht auch, warum die jetzige Zusammensetzung ein Problem ist. Also wir können uns einerseits mal einen Bundestag vorstellen, in dem beispielsweise nur Männer sitzen. Und dann können wir fragen, wären wir wirklich überzeugt, dass, wenn wir das als Sollvorschrift begreifen, die Formulierung des Grundgesetzes, dass ein solches Parlament wirklich die gesamte Bevölkerung, eben auch die Frauen, sehr gut repräsentieren würde. Und ich glaube, die meisten von uns hätten zumindest den Eindruck, das Gefühl, das könnte möglicherweise nicht in allen Sachfragen besonders gut funktionieren, wenn es ein exklusives Männerparlament wäre. Und jetzt darf man, glaube ich, nicht in die Falle tappen zu sagen, naja, das Gegenmodell wäre, der Bundestag ist in jeder kleinsten Hinsicht exaktes Spiegelbild, ein exaktes Abbild der Bevölkerung insgesamt. Das wird man nie erreichen. Es wird immer Abweichungen geben. Und dazwischen befindet sich eben eine mittlere Position, wo man sagen kann, ist es denn für bestimmte Gruppen besonders problematisch, nicht vertreten zu sein? Und Sie haben Gruppen genannt, bei denen ich das bejahen würde. Also wenn ein Parlament keine Abgeordneten hat mit Behinderung, glaube ich schon, dass die Belange dieser Gruppe schlechter vertreten werden. Wenn ein Parlament nur männlich ist, habe ich schon gesagt, könnte das ein Problem sein. Wenn ein Parlament nur aus Westdeutschen bestünde, hätten doch auch viele Menschen in Ostdeutschland das Gefühl, ich werde nicht besonders gut vertreten. Also man muss kein exaktes 1:1 Abbild der Bevölkerung hinbekommen, aber wichtige Gruppen, die möglicherweise auch Nachteile in der Gesellschaft erfahren, die sollten schon auch eine Stimme im Parlament haben, weil sonst die Gefahr droht, dass deren Anliegen übergangen werden.
Im Grunde genommen bewegen Sie sich da ja auf den Pfaden der Identitätspolitik, die uns ja eben gelehrt hat oder noch lehrt, dass es eben sehr wohl einen Unterschied macht, wer spricht. Und in dieser Logik kann eben ein, sagen wir, 65-jähriger weißer Unternehmensberater nicht die Interessen einer 25 türkischstämmigen Krankenschwester vertreten. Oder man könnte eben annehmen, gäbe es sehr viele Menschen im Rollstuhl im Deutschen Bundestag, dann wäre die Bahn möglicherweise auch schon heute und nicht erst in 50 Jahren vielleicht barrierearm. Das Grundgesetz aber, das kennt ja solche Unterschiede nicht. Es folgt ja, soll ich mal sagen, der Idee des Universalismus. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Punkt.
Natürlich stimmt es nie auf einzelne Personen bezogen. Es kann den sprichwörtlichen alten weißen Mann geben, der sich eben für die, was hatten Sie gerade gesagt,
25-jährige türkischstämmige Krankenschwester.
Das ist natürlich im Einzelfall sehr gut möglich und passiert auch. Das will ich nicht bestreiten. Das Argument, das ich mache, bewegt sich eher dann sozusagen auf der Ebene der Gruppen im Durchschnitt. Also wenn eben nur alte weiße Männer oder Sie können sich jetzt die Gruppe wirklich beliebig aussuchen, im Parlament wären, dann würde ich schon glauben, dass insgesamt Perspektiven zu kurz kommen. Und Sie hatten vorhin selber den Artikel 38 des Grundgesetzes zitiert. Vertreter des ganzen Volkes steht da. Das ist die Forderung, die sich an Abgeordnete richtet. Und dem können wir aus der Politikwissenschaft entgegenhalten, das ist eine Forderung, aber empirisch finden wir eben, dass es nicht so ist. Und wenn wir finden, dass es diese Abweichung gibt, dass bestimmte Gruppen eher benachteiligt sind, weil sie nicht im Parlament sind, finden wir auch eine schlechtere substanzielle Repräsentation, eine schlechtere Umsetzung ihrer Präferenzen. Dann ist es, glaube ich, auch legitim zu fragen, gibt es Mechanismen, die Zusammensetzung der Parlamente zu verändern?
Ja, aber wenn ich nochmal diesen Universalismus des Grundgesetzes hochhalten darf, dann könnte ich ja auch sagen, es ist doch auch der Sinn von Politik, etwas als vernünftig Erkanntes zu wollen, auch wenn es jetzt für meine eigene Person nicht von Vorteil ist. Also es gibt Reiche, die wollen eine Vermögensteuer, es gibt Autofahrerinnen, die sind für ein Tempolimit und so weiter.
Das ist im Einzelfall sehr oft so und Menschen sind nicht in diesem engen Sinne rational, dass sie so ein ganz enges Verständnis davon haben, was für sie selbst gut ist. Und nur diese Position können sie als wünschenswert oder richtig anerkennen. Aber über ganz viele Entscheidungen hinweg des Bundestages finden wir eben, dass es eine Schieflage gibt, dass bestimmte Interessen viel höhere Chancen haben oder bestimmte Präferenzen viel höhere Chancen haben, umgesetzt werden als die andere Gruppe. Und darin besteht das Problem.
Die Frage ist ja, wer da was dran ändern kann. Es gab mal einen Versuch oder zwei in Thüringen und Brandenburg. Die Bundesländer hatten Paritätsgesetze verabschiedet, wonach die Parteien auf ihren Listen immer gleich viele Männer wie Frauen aufstellen sollten, was die Grünen bis heute machen, immer im Wechsel. In beiden Fällen haben das die Landesverfassungsgerichte wieder einkassiert als verfassungswidrig, weil die Freiheit der Wahl und die Freiheit der Parteien damit eingeschränkt würden. Das heißt, über Gesetze wird sich daran wenig ändern lassen. Was sagen denn die Parteien selbst?
Ja, da gibt es sehr große Unterschiede. Sie haben selber das Beispiel der Grünen genannt oder die Linkspartei. Die sorgen bei der Nominierung und Aufstellung der Kandidierenden dafür, dass am Ende die Abgeordneten zu gleichen Teilen, oft sind sogar etwas mehr Frauen, aus Männern und Frauen bestehen. Also da wird durch die Parteien selbst freiwillig, ohne gesetzlichen Zwang, dafür gesorgt, dass es einen gewissen Ausgleich gibt. Andere Parteien wollen das auf keinen Fall. Also die FDP lehnt das ab und die AfD lehnt das auch ab. Man kann aber, also jede Partei könnte das machen und würde dann an der Zusammensetzung des Parlaments auch etwas verändern. Das diskutieren wir aber bislang ausschließlich eigentlich mit Blick auf Geschlecht. Eine Partei könnte sich auch selbst auferlegen zu sagen, wir wollen vielleicht nur 60% der Abgeordneten sollen ein abgeschlossenes Studium haben, 40% sollen vielleicht eine andere Ausbildung haben. Das könnten sich Parteien freiwillig auferlegen, das machen sie aber nicht. Selbst wenn Parteien ein Bewusstsein haben, dass es gut wäre, auch in dieser Hinsicht vielfältiger zu sein. Und das zeigen wiederum auch Befragungen von Abgeordneten. Es gibt schon ein Bewusstsein, dass die Auswahlkriterium zu einer vielleicht etwas zu schmalen Auswahlbasis oder einer zu engen Gruppe führen, die dann wirklich im Parlament landet.
Wir wissen ja jetzt seit Jahren, Herr Schäfer, dazu haben Sie ja auch geforscht, dass Wahlbeteiligung und Bildungsabschluss in einem direkten Verhältnis stehen. Also je gebildeter, je wohlhabender, desto höher die Wahlbeteiligung, je ungebildeter, je ärmer, desto geringer die Bereitschaft zur Wahl zu gehen. Sehen Sie da einen Zusammenhang mit der Zusammensetzung unserer Parlamente?
Ja, und den kann man direkt also auf doppelte Weise sehen. Zum einen ist die Frage, wenn Menschen nicht wählen, sinkt deren Chance oder die Chance, dass ihre eigenen Anliegen repräsentiert werden. Und auch da würde die Mehrheit der Studien vermutlich sagen, ja, es gibt einen Zusammenhang. Abgeordnete, Parlamente, jetzt nicht nur in Deutschland, das gucken wir oft im internationalen Vergleich an, orientieren sich etwas stärker an den Personen, die wirklich wählen. Und wenn die Personen, die wählen, nicht repräsentativ sind für die gesamte Bevölkerung, dann gibt es da schon mal einen ersten Mechanismus, der auch Verzerrungen erzeugt. Es gilt aber auch nochmal im Umkehrschluss, Menschen, die sich schlecht repräsentiert fühlen, die eine große Distanz wahrnehmen zur Politik, die das Gefühl haben, die da im Parlament sind völlig anders als ich, die sprechen anders, die haben andere Erfahrungen als ich. Diese Menschen, die so eine Wahrnehmung haben, haben wiederum eine geringere Wahrscheinlichkeit, überhaupt an Wahlen teilzunehmen. Also es wirkt in beide Richtungen, es könnte Repräsentation verschlechtern. Und eine schlechte Repräsentation kann wiederum dazu führen, dass Menschen frustriert sind und aus dem Grund gar nicht erst wählen gehen.
Wer frustriert ist, wer unzufrieden ist, geht nicht wählen. Oder Ihr Kollege Frank Decker hat geschrieben, dass die Wähler der AfD einen im Vergleich zu den anderen Wählern, also zu den Wählern anderer Parteien, wesentlich höheres, sehr schönes Wort, Unzufriedenheitsniveau aufweisen.
Ja. Ich würde immer sagen, die größere Gruppe derjenigen, die unzufrieden sind, die sich nicht repräsentiert fühlt, bleibt tatsächlich zu Hause. Also der Anteil ist immer noch viel höher, auch in absoluten Zahlen. Es sind viel mehr Menschen, die sich dafür entscheiden.
Ich muss aber doch noch mal die politische Idee einwerfen. Ich frage mich, wäre die Wahlbeteiligung tatsächlich höher, würden die Wahllisten tatsächlich die Bevölkerung repräsentieren? Also wählen 25-Jährige, 25-Jährige, Arbeiterinnen, Arbeiterinnen, wählen Frauen, Frauen. Also würde ich die Faschistin Giorgia Meloni wählen, weil sie eine Frau ist? No.
Ja, eins zu eins passiert sowas in der Regel nicht, weil es hieße ja, alles auszublenden. Und die Aussage ist eher, naja, nachdem man bestimmte Präferenzen hat und vielleicht entscheiden sich eben zwischen zwei Parteien, die sich beide vorstellen können, die eine hat aber zusätzlich auch noch einen höheren Anteil von Frauen, dann könnte das eben schon sein, dass in dieser Konstellation das einen Ausschlag gibt, dass sie sich dafür entscheiden. Die Studien, ob beispielsweise Arbeiterinnen und Arbeiter lieber Abgeordnete haben, die auch Arbeiter sind, da sind die Ergebnisse ziemlich uneindeutig. Es gibt Ergebnisse, die weisen in die Richtung, dass es ein Vorteil sein kann, ähnlicher zu sein. Aber ich muss zugeben, es gibt auch Gegenbefunde. Ja, und deswegen liegt die Verantwortung eben auch sehr stark bei den Parteien, wenn sie das als Problem erkennen, weil die bestimmen darüber, wer auf den Listen steht. Die bestimmen, wer die Direktkandidatinnen und Kandidaten sind. Wir als Wählerinnen und Wähler haben ja nur sehr geringen Einfluss darauf, wer am Ende wirklich im Parlament landet. Wir können uns zwischen den Parteien entscheiden, aber wir können uns nicht zwischen den Personen entscheiden. Wir können in der Regel überhaupt nicht auswählen, ob ein bestimmtes Merkmal einer Person uns wichtiger ist, und nur deshalb wählen wir sie.
Also ich halte mal fest, Politik ist ein ziemliches Elitenprojekt in Deutschland. Zudem haben Sie gerade auch angedeutet, recht verwickelt und indirekt. Nicht nur was die Personen angeht, auch was die Politik angeht. Ich wähle SPD, nehmen wir ein Beispiel, die geht da eine Koalition ein, am Ende bekomme ich FDP und auf einzelne Gesetze habe ich ja sowieso keinen Einfluss. Sie, Herr Schäfer, favorisieren als einen Ausweg aus dieser auch immer wieder gerne Krise der Demokratie genannten Situation Bürgerräte. Das ist ein Gremium, wo die Bürgerinnen und Bürger zufällig für ausgelost werden und dann teils über mehrere Monate ein Thema beraten. Welchen großen Vorteil sehen Sie in so einem Bürgerrat?
Also was ich nicht möchte, ist jetzt das Parlament abschaffen und stattdessen wird alles durch Bürgerräte entschieden.
Ach, aber stattdessen, ich finde, ist nicht das falsche Wort, ja.
Aber als Ergänzung, ja, für ausgewählte Themen, für wichtige Themen könnte man sich das schon vorstellen. Und der größte Vorteil besteht eben genau darin, dass der Auswahlmechanismus ein anderer ist als innerhalb von Parteien. Also wenn es stimmt, dass Parteien bestimmte Auswahlkriterien haben, die zu einer systematischen Verzerrung führen, dass bestimmte Gruppen eben nicht repräsentiert werden oder schlecht repräsentiert werden, dann könnte eben ein Losverfahren, wo erstmal per Zufall aus der Bevölkerung ausgewählt werden, das ausgleichen. Also wenn das eine das Problem ist, dann könnte ein Bürgerrat die Antwort sein. Nun wird man das nicht für jedes Thema einrichten können, sondern...
Lassen Sie uns mal kurz bei dem Losverfahren bleiben. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei den Chefinnen und Chefen. Ne? Die werden ja auch so ausgewählt. Theoretisch haben wir dann all diejenigen dabei, die es im Parlament nicht sind und im Allgemeinen auch nicht in den Gerichten, also Arbeiter und Dienstleisterinnen, junge Menschen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, praktisch aber dann ja meistens doch nicht, weil das dann schon diejenigen sind, die dann sagen, oh nee, keine Zeit, kein Geld und irgendwie das stresst mich da mit den Richtern zu diskutieren.
Ja.
Und wer bleibt übrig? Die wir schon in den Parlamenten haben, die Bessergestellten, oder?
Ja, wenn es eine rein freiwillige Veranstaltung ist, wo es auch keine entsprechende Aufwandsentschädigung gibt, dann wird dieser Mechanismus genauso greifen. Dann haben wir überhaupt nichts gewonnen, sondern am Ende nehmen dieselben Leute teil, die auch sonstig engagieren und die wir schon in den Parlamenten haben. Also man müsste das schon ein bisschen anders ausgestalten. Erstens eine angemessene Aufwandsentschädigung, die vielleicht sogar für bestimmte Menschen attraktiv ist. Und man müsste bei der Auswahl vielleicht bestimmte Quoten festlegen. Dafür gibt es konkrete Beispiele. Also Irland hat die eigene Verfassung geändert, nachdem ein Bürgerrat getagt hat. Und da wurde eben gesagt, ja, wir achten auf Alter, Geschlecht und Berufsgruppen. Und dieser Bürgerrat musste in Irland eben grob die Bevölkerung widerspiegeln in diesen drei Kriterien. Und das könnte man eben über eine Quote machen und sagen, ne, also man, da muss man wahrscheinlich mehr Menschen anfragen in bestimmten Gruppen, aber am Ende kommt man dann trotzdem zu einer Zusammensetzung, die nicht perfekt ist, wie auch hier kein Spiegelbild, kein perfektes Spiegelbild der Gesellschaft, aber vielleicht etwas egalitärer, etwas gleicher, als der Bundestag jetzt ist.
Also diverser zumindest als der Bundestag.
Genau, in der Zusammensetzung etwas näher an der Zusammensetzung der Bevölkerung, ohne ein exaktes Spiegelbild zu sein.
Sie schrauben die Erwartungen schon mal etwas runter.
Ja, weil das an der Anspruch perfekte Abbildung, also das geht einfach auch rein numerisch nicht. Wenn wir 150 Leute oder so in einem Bürgerrat haben, werden wir nie dabei ankommen, dass es in jeder Hinsicht der Bevölkerung entspricht. Ja. Wie soll das gehen? Also da müssen wir entweder sehr, sehr große Bürgerräte haben mit irgendwie 1500 mindestens Mitgliedern. Selbst dann wäre es vielleicht nicht perfekt. Aber das kann auch nicht der Anspruch sein, sondern das war das, was ich vorhin auch schon zu den Parlamenten sagte. Es geht eben darum, dass bestimmte Gruppen systematischer auftauchen, die vielleicht sonst benachteiligt sind. Und wir wissen, welche Gruppen es nicht ins Parlament schaffen. Darauf könnte man eben achten, dass die stärker im Bürgerrat auch vertreten sind.
Wir hatten ja gerade einen Bürgerrat, der einigermaßen in der Öffentlichkeit stand, nämlich zur Ernährung. Das waren dann 160 Bürgerräte. Der erste offiziell vom Deutschen Bundestag eingesetzte Bürgerrat. Es gab vorher eine ganze Reihe andere zum Klima, zur Demokratie, zu Deutschlands Rolle in der Welt, sind nicht so wirklich beachtet worden, weil die auch nicht wirklich irgendwie einen Einfluss hatten. Der Bürgerrat zur Ernährung hat dann Empfehlungen vorgestellt, 9, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, zum Beispiel kostenfreies Mittagessen für alle Kinder, wurde jetzt einmal im Bundestagsplenum beraten. Und jetzt sind die Empfehlungen an die Ausschüsse verwiesen worden. Reicht Ihnen das?
Nein, das ist mir zu unverbindlich. Und also Sie haben ja zu Recht gesagt, das ist der erste, der so richtig viel Aufmerksamkeit bekommt, vom Bundestag eingesetzt wurde. Deswegen ist jetzt auch sozusagen die Öffentlichkeit aufmerksam, beobachtet es, Journalistinnen und Journalisten beobachten es. Wenn wir davon aber viele hätten, könnte man annehmen, also beim 10., 12. oder 15. würde die Aufmerksamkeit vielleicht auch ein bisschen geringer werden. Und im Moment ist es eben völlig unverbindlich, ob der Bundestag irgendeine der mühsam ausgearbeiteten Empfehlungen in ein Gesetz gießt oder nicht. Es liegt rein bei den Abgeordneten, ob sie es aufgreifen wollen oder nicht. Das wird jetzt in einem Ausschuss diskutiert. Wir wissen heute noch nicht, ob daraus dann irgendwas folgen wird. Aber es ist sozusagen rein freiwillig. Das Parlament kann das ernst nehmen, kann es aber auch vollständig ignorieren. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig, wenn man das Instrument ernst nimmt. Und man müsste, glaube ich, ein anderes Verfahren finden.
Naja, es bleibt ja ein Dilemma. Also der Bürgerrat, Sie sagen, soll die Parlamente nicht ersetzen. Kommt also zusätzlich dazu, ist relativ frei. Also die müssen lange miteinander diskutieren und dann gibt es so Empfehlungen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, Ernährung, da gab es jetzt keine, wo es 100% Zustimmung gab. Zum Beispiel kostenfreies Mittagessen, aber die lag dann irgendwie über 80% der Mitglieder in diesem Bürgerrat. Die sind relativ frei, aber was sie auch deswegen sind, weil sie nicht gewählt worden sind, weil sie auch damit nicht wieder gewählt werden wollen, damit sind sie aber auch nicht rechenschaftspflichtig. Das Parlament hingegen ist gewählt und ist rechenschaftspflichtig. Also wenn die Empfehlungen des Bürgerrats unverbindlich bleiben, ist er überflüssig. Wenn die Empfehlungen bindend sind, dann ist es undemokratisch, weil nicht gewählt.
Genau, und deswegen geht alles darum, ob wir ein geschicktes Verfahren finden, Parlamentarismus mit so einem Instrument geschickt zu verknüpfen. Und mein Vorschlag wäre eben, dass tatsächlich über die Vorschläge abgestimmt werden muss im Parlament. Vielleicht auch frei von Fraktionsdisziplin, weil es ist kein Regierungsvorschlag, kein Vorschlag der Opposition, sondern eben ein Vorschlag des Bürgerrates. Es gibt keinen Grund, von vornherein in Oppositions- und Regierungslogiken zu denken. Und dann könnte man möglicherweise sogar namentlich abstimmen, ob die Regierung oder das Parlament aus den Vorschlägen einen Gesetzesvorschlag entwickeln muss. Und falls das Parlament dann mehrheitlich zustimmt, dann beginnt die Gesetzgebung so, wie Sie sie kennen, aber mit einem klaren Auftrag, sich eben an den vom Bürgerrat vorgeschlagenen Ideen zu orientieren. Das heißt, es würde das Parlament nicht entmachten, es würde es nicht seiner Rolle komplett berauben, aber die Verbindlichkeit, wie mit den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger umgegangen wird, wäre doch deutlich höher als im heutigen Fall, wo, wie gesagt, das Parlament auch einfach sagen könnte, wir machen nichts mit diesen Vorschlägen. Schön, dass wir die haben, wir legen sie in die Schublade und gucken sie nie wieder an. Das ist im Moment ohne weiteres möglich.
Für welche Themen würden Sie denn einen Bürgerrat einsetzen wollen?
Also man muss, glaube ich, aufpassen, dass man es nicht für jedes kleine Thema nimmt. Und ob Ernährung im Wandel jetzt das optimale Thema war, darüber kann man sich ja streiten. Ich denke, eine hohe Relevanz hat es oft bei Fragen, die die Parteien und Abgeordneten selbst betreffen. Also es gab Bürgerräte in anderen Ländern zu der Frage, wie hoch sollen eigentlich die Abgeordnetendiäten sein? Es gab Bürgerräte, die sich mit so komplizierten Sachen wie dem Wahlrecht befasst haben, weil dort ja die Abgeordneten, die Parteien darüber entscheiden, wie die Zusammensetzung des Parlaments erfolgen soll, also über sich selbst entscheiden. Und da ist die Gefahr, dass es entweder keine produktiven Entscheidungen gibt oder jede Seite versucht, einen Vorteil in das Wahlrecht einzuschreiben, eben besonders groß. Also bei solchen Fragen, glaube ich, könnte es sehr sinnvoll sein.
Erhoffen Sie sich denn insgesamt möglicherweise auch damit eine Rückwirkung auf die Parlamente, ein größeres Bewusstsein für das, was das Volk so im Grundgesetz tatsächlich umtreibt und vielleicht auch ein höheres politisches Interesse im Volk?
Ich glaube, diese Rückwirkung würde besonders dann auch möglich, wenn es eben nicht nur von oben eingesetzte Bürgerräte geben könnte, also wo das Parlament beschließt, wir wollen jetzt zu einem bestimmten Thema einen Bürgerrat haben, sondern wenn es auch so eine Art Initiativrecht gäbe, wenn also ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung in einer Unterschriftensammlung erklärt, ja, wir wollen ein bestimmtes Thema in einem Bürgerrat behandeln. Das hätte nochmal eine andere Wirkung und dann würde eben alles genauso stattfinden, wie wir das gerade besprochen haben. Aber das würde eben die Möglichkeit schaffen, selbst Themen auf die Agenda zu setzen, wenn denn genug andere Menschen das auch unterstützen, dass darüber nicht nur das Parlament, sondern auch ein Bürgerrat nachdenken soll. Und wenn es dann diese Rückkopplung gibt zwischen Parlament und Bürgerräten und die einzelnen, also man weiß dann auch im Wahlkreis, wie hat sich eigentlich meine Abgeordnete zu diesen Fragen verhalten, hat sie das abgelehnt oder hat sie zugestimmt, wie ist sie damit umgegangen, dann könnte man den Dialog zwischen der eher etablierten, repräsentativen Demokratie und den Bürgerinnen und Bürgern etwas stärker ausweiten.
Das sagt Armin Schäfer, Professor für Politikwissenschaft an der Universität in Mainz. Ich danke fürs Gespräch, Herr Schäfer.
Ich danke Ihnen, Frau Führer.